Bevor wir anfangen mit der Gebetslesung, möchte ich ein paar Worte als Einleitung sagen, und zwar, warum überhaupt eine Gebetswoche? Was ist eine Gebetswoche? Ich erinnere mich noch, wo ich jung war, Kind war. Gebetswoche war irgendwie ein Höhepunkt im Gemeindeleben. Und Gebetswoche kam immer am Ende des Jahres. Und ich weiß, als die Gebetswoche war, das Jahr war war schnell um. Wir haben jetzt Ende November, und wenn wir auch mit dieser Gebetswoche zu Ende kommen, da fängt schon Dezember, und die Zeit im Dezember vergeht so schnell, und ich sag's euch, dieses Jahr kommt sehr schnell zu Ende. Am Ende eines Jahres haben viele eine Erfahrung gemacht, dass sie eine besondere Zeit nehmen für sich selber, für ihre Beziehung mit Gott. Einige nennen diese Gebetswoche Einkehrwoche. Der Mensch kommt in sich zurück. Der Mensch versucht bei verschiedenen Themen aus der Bibel so richtig zu Gott zu danken, auch für das Jahr, das vergangen ist, auch für die Führung und Leitung Gottes. Mit der Frage überhaupt, was soll das? Wer bin ich überhaupt? Und warum glaube ich an Gott? Es gibt viele Fragen, so Sinn, Fragen von Lebenssinn, die auch gestellt werden. Und wenn die Gebetswoche kommt, diese Einkehrwoche, es gibt viele, die tatsächlich diese Zeit nutzen, so in sich selber zu kommen und Gott zu suchen. Wir wissen nicht, wie lange wir noch auf dieser Erde leben werden. Ich sage jetzt ganz bewusst, weil nämlich wir lesen in der Bibel, dass wir in der Endzeit leben. Gott wird nicht zuschauen, dass diese Bosheit der Menschen, dass dieses Böse in der Welt alle Ewigkeiten dauert. Gott hat versprochen in seinem Wort, dass er einmal ein Ende setzen wird von diesem ganzen Bösen. Und dass er eine neue Welt schaffen wird. Die Bibel ist voll davon. Wir Menschen machen uns Gedanken, wie wird das sein? Wir haben das noch nie gesehen. Aber Gott hat gesagt, ich mache alles neu. Und diese alte Welt, dieses Böse in der Welt, wird einmal zu Ende kommen. Und das ist eine Hoffnung und ein Trost für uns alle. Darüber erzählt uns das Wort Gottes. Und wir haben als Hauptthema, als Titel dieser Gebetswoche, diesen Gedanken, die Welt erreichen, Treue dem Wort Gottes gegenüber. Vor allem in der heutigen Zeit ist uns sehr wichtig, über die Treue dem Wort Gottes gegenüber uns Gedanken zu machen. Denn wir leben in einer Zeit in dieser Gesellschaft, wo viele Menschen, ja, also das Wort Gottes, was ist das denn? In dieser modernen Zeit, dass jemand noch an Gott denkt, an sein Wort, wer liest noch die Bibel denn? Und unsere junge Generation wächst gerade in dieser Zeit auf. Und die Frage stellt sich, was wird von dieser nächsten Generation sein? Gott möchte gerne, dass wir uns Gedanken darüber machen. Und wir wollen auch Gott danken für diese Gebetswoche, für diese besondere Zeit. Ich würde euch mal empfehlen oder aufrufen oder ans Herz legen. Nutzt die Zeit in dieser Woche. Jeden Tag. Jemand möchte lieber am Abend zu Gott kommen und diese Lesung oder diesen Text für diesen Tag vorlesen. Auch wenn wir nicht immer zusammen sein werden hier in der Gemeinde, vielleicht können wir schon eine Zeit vereinbaren. In anderen Gemeinden ist es 19 Uhr am Abend. Wir werden uns am Montag hier treffen, ist schon gesagt worden. Wer von euch einmal diese Gemeinschaft erleben möchte, kommt bitte am Montag. Am Montag um 19 Uhr, das ist der einzige Tag in der Woche, wo wir als Gemeinde uns treffen wollen, hier zur Gebetslesung. Wenn ihr an diesem Abend nicht etwas anderes Wichtigeres zu tun habt, kommt in die Gemeinde, dass wir einmal in dieser Gebetswoche, wie gesagt, zusammen sind. alle anderen Abende, viele werden sicher um 19 Uhr kommen können, beziehungsweise lesen können in ihre Hausgemeinschaft mit ihrem Partner, mit ihren Kindern oder alleine. Und ihr könnt auch wissen, dass in dieser Zeit noch andere beten und in selben Zeit machen wir diese Verbindung mit Gott, lesen sein Wort, denken darüber nach und beten zu Gott. Am Ende der Gebetswoche, nächsten Samstag, am nächsten Sabbat, Samstag, Sabbat ist die Gebetswoche zu Ende. Da freue ich mich, dass die Jugendlichen etwas Besonderes vorbereitet haben mit dem Thema, mit der Lesung. Das wird dann von den Jugendlichen gehalten. Aber ich möchte euch mal auch daran erinnern, an der letzten Seite von euren Heften Gebetslesung sind auch zwei Umschläge. Ihr wisst das, das ist immer so eine Tradition bei uns, dass am Ende der Gebetswoche nach dieser besonderen Zeit auch wir eine besondere Gabe zu Gott bringen. Im Text davor steht so eine Herzensangelegenheit für die Sammlung über die Bedürfnisse in der Welt, über darüber, wozu diese Gelder gesammelt werden, aus der ganzen Welt, für die Mission in der Welt, für die Missionare, für die Teile der Welt, die nicht so viel haben und da, wo das Werk Gottes nicht so gepredigt werden kann, wie in den reichen Ländern. Deswegen helfen alle Länder mit. Und wenn ihr auch mal so eine Gabe geben möchtet, ihr könnt das für den nächsten Sabbat vorbereiten. Ihr seht hier, gibt es zwei Umschläge, ihr könnt wählen. Eine Gebetsgabe ist für die Weltmission und die andere meine Heimatmissionsgaben. Das ist etwas, was hier bei uns in Deutschland für Missionsarbeit bleiben würde. Also jedem ist frei überlassen, wo er was geben möchte. Das ist nichts Neues, das ist etwas, was wir immer tun. Ich möchte gerne jetzt mit der ersten Lesung anfangen. Bevor wir mit der Lesung anfangen, auf der Seite 5, haben wir ein Videoclip und das ist eine Einleitung in unser Thema, das erste Thema, was wir miteinander jetzt lesen werden. Ich denke, alles ist vorbereitet und die ein bisschen dunkler machen, brauchen wir nicht. Okay, also mit diesem Videoclip wollen wir diese Lesung anfangen. Also das war eine Einleitung und wir werden auch am Anfang über die hier zu lesen bekommen, die tatsächlich ihr Leben gegeben haben, weil sie fest auf der Seite Gottes geblieben sind. Warum die Heilige Schrift? So beginnt die erste Lesung. Den Glauben auf dem sicheren Wort Gottes gründen. Der Mann hatte bereits über 40 Jahre in seinem Grab gelegen, als eines trüben Tages der Frieden auf dem Kirchenfriedhof der kleinen englischen Stadt gestört wurde. Eine seltsame Gruppe ging mit Schaufeln in der Hand zu einem bestimmten Grab. Dort angekommen, befahlen Geistliche den Männern, mit den Schaufeln zu graben, um die Überreste von John Wycliffe, einem beliebten Pastor und hochgeschätzten Gelehrten der Oxford-Universität, der am 31. Dezember 1384 gestorben war, zu exhumieren. Als das geschehen war, wurden wirklich exhumierte Knochen verbrannt und die Asche in den Fluss Swift gestreut. Was hatte er getan, dass er ein solches Schicksal verdiente? Warum war die Kirche von Rom so entschlossen, die Erde von seinen Überresten zu befreien? John Wycliffe hatte es gewagt, die Wahrheit zu sagen und das Wort Gottes den Menschen in ihrer Muttersprache zur Verfügung zu stellen. Ein Jahrhundert vor der Geburt Martin Luthers verkündete Wycliffe: Vertraut ganz auf Christus, verlasst euch ganz auf seine Leiden, hütet euch davor, anders als durch seine Gerechtigkeit gerechtfertigt zu werden. Wycliffe kannte die Kraft der Heiligen Schrift und war entschlossen, sie in der Sprache des Volkes und nicht nur in Latein, der Sprache der Gelehrten, zur Verfügung zu stellen. Obwohl er auf heftigsten Widerstand stieß, setzte er diese wichtige Arbeit fort und erklärte: Die Engländer lernen das Gesetz Christi am besten auf Englisch. Mose hörte Gottes Gesetz in seiner eigenen Sprache, ebenso wie die Apostel Christi. Die Wycliffe-Bibel hatte einen tiefen Einfluss, denn sie ermöglichte Tausenden direkten Zugang zum Wort Gottes. In seinem Klassiker Fox's Book of Martyrs schrieb John Fox: Sein Körper wurde zwar ausgegraben, seine Knochen verbrannt und seine Asche in den Fluss gestreut, doch das Wort Gottes und die Wahrheit seiner Lehre konnten sie ebenso wenig verbrennen wie dessen Frucht und Erfolg. Bis zum heutigen Tage blieben sie bestehen. William Tyndale, ein außergewöhnlich begabter Gelehrter in Oxford und Cambridge, der 8 Sprachen fließend beherrschte, ist vielleicht der bekannteste Bibelübersetzer und Märtyrer. Tyndale lebte im 16. Jahrhundert in England und war mit der Bibel von Wycliffe vertraut. Obwohl sie immer noch verboten war, waren Abschriften des Manuskripts auf dem Schwarzmarkt erhältlich, aber sie waren teuer und schwer zu bekommen. In der Mitte des 16. Jahrhunderts wurde der Buchdruck immer häufiger und so entschied Tyndale, dass die Zeit für eine aktualisierte englische Bibelübersetzung reif war, die mehr Menschen zugänglich sein sollte. Tyndale übersetzte aus griechischen und hebräischen Originaltexten und nicht wie Wycliffe aus dem Lateinischen. Wegen des religiösen Klimas in England reiste Tyndale nach Deutschland, wo die Reformation in vollem Gange war und Martin Luther eine deutsche Übersetzung der Bibel fertiggestellt hatte. Tyndale arbeitete schnell und ab 1525 wurden Exemplare seines Neuen Testamentes nach England geschmuggelt. Die religiösen Führer waren wütend, dass sie die Verbreitung des Wortes Gottes nicht aufhalten konnten. Inzwischen arbeitete Tyndale immer noch auf dem europäischen Festland an der Übersetzung des Alten Testamentes. Er übersetzte und veröffentlichte etwa die Hälfte des Alten Testamentes, bevor er von einem englischen Landsmann verraten wurde. Mehr als 500 Tage war William Tyndale in einem Schloss in der Nähe von Brüssel eingekerkert, bevor er im Oktober 1536 aus seinem Verlies geholt wurde. Er wurde an einen Pfahl im Schlosshof gebunden und mit einer dicken Kette erwürgt, bevor sein Leichnam verbrannt wurde. Ein weiterer Bibelübersetzer der zum Märtyrer wurde, war Jan Hus, ein tschechischer Priester. Andere erlitten ein ähnliches Schicksal. Was ist so besonders an der Heiligen Schrift, dass sie und tausende andere bereit waren, zu leiden und zu sterben? Ist Gottes Wort heute noch so wichtig für uns? Die Bibel ist heute weit verbreitet. Sie kann sich rühmen, der Bestseller aller Zeiten zu sein. Sie ist das am meisten übersetzte Buch der Welt. Verschiedene Bibelteile wurden in 3.324 verschiedene Sprachen übersetzt. Das gesamte Neue Testament ist in 1515 Sprachen verfügbar, Die komplette Bibel wurde in 674 Sprachen übersetzt. Ja, das sind die Angaben, die wir vielleicht nur lesen, wird keiner sich merken, wie das ist, aber wir sehen, wie die Bibel in der ganzen Welt verbreitet ist. Weiter heißt es, trotz ihrer weiten Verbreitung ist die Bibel vielleicht eines der am wenigsten gelesenen und am meisten in Bedrängnis geratenen Bücher unserer Zeit. Während es auch heute Orte gibt, in denen Menschen schon für den Besitz einer Bibel verfolgt werden, geschehen die Angriffe auf die Bibel in vielen Teilen der Welt subtiler. Einer der verhängnisvollen Angriffe findet durch die historisch-kritische Methode des Bibelstudiums statt. Bei dieser Methode entscheiden die Leser, was wichtig ist und was nicht, was vertrauenswürdig ist und was beiseite gelegt werden kann. Die Leser stellen sich über die Bibel. Ein weiter raffinierter Angriff ist die Unterstellung, dass man ein Gelehrter sein oder Theologie studiert haben muss, um die Bibel zu verstehen, da man sonst nur ein oberflächliches Verständnis des Textes erhalten kann. Diese Argumentation geht auf die römisch-katholische Kirche zurück, die behauptete, dass nur Gelehrte der Kirche in der Lage seien, die Schrift zu interpretieren. Gott hingegen versprach in seinem Wort, wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und ausgepeitscht wird. Warum ist die Heilige Schrift so wichtig? Lass uns kurz auf drei der vielen Gründe eingehen. Die Bibel offenbart Gott. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Durch Gottes Wort erfahren wir etwas über ihn. Es zeigt, wie Gott mit dem Problem der Sünde umgeht und wie sehr er sich danach sehnt, uns mit sich selbst zu versöhnen. Es offenbart seine Schöpfungskraft und Majestät, seine Barmherzigkeit, seine Gerechtigkeit und seine Pläne. Gott, der Herr, tut nichts. Er offenbarte denn seinen Ratschluss seinen Knechten, den Propheten. Die erste unserer 28 Glaubensüberzeugungen lautet die Heilige Schrift, Altes und Neues Testament. Das ist geschriebene, durch göttliche Inspiration Menschen anvertrautete Wort Gottes. Die inspirierten Autoren redeten und schrieben unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. In diesem Wort hat Gott den Menschen alles mitgeteilt, was zu ihrer Errettung nötig ist. Die Heilige Schrift ist die höchste, maßgebliche und unfehlbare Offenbarung seines Willens. Sie ist der Maßstab für den Charakter und der Prüfstein aller Erfahrungen. Sie ist die endgültige Offenbarungsquelle aller Lehre und der zuverlässige Bericht von Gottes Handeln in der Geschichte. Zweitens, Gottes Wort ist Wahrheit. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, sagte Jesus in Johannes 14, Vers 6. In seinem Gebet zu seinem Vater, das in Johannes 17 festgehalten ist, betete Jesus, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Als Jesus von religiösen Führern konfrontiert wurde, die aufgebracht waren, weil er behauptete, der Sohn Gottes zu sein, begründete Jesus seine Autorität aus der Heiligen Schrift, als er sagte, der Vater, der mich gesandt hat, hat von mir Zeugnis gegeben. Sein Wort habt ihr nicht in euch wohnen. Meint nicht, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Der euch verklagt, ist Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Jesus bekräftigte, dass die Heilige Schrift von ihm zeugt. Sie offenbart Gottes heilige Absichten und Pläne und erklärt, wie die Sünde in die Welt kam. Sie offenbarte Gottes Antwort auf die Sünde und seine Beziehung zu den Menschen und geben Einblick in den Charakter und die Natur Gottes. Ellen White schrieb, die Bibel ist die umfassendste und lehrreichste Historie, welche die Menschen besitzen. Sie kam frisch aus der Quelle der ewigen Wahrheit und Gottes Hand hat in ihre Reinheit durch alle Zeiten hindurch bewahrt. Ihre hellen Strahlen leuchten in die ferne Vergangenheit, in die die menschliche Forschung vergeblich vorzudringen sucht. Allein in Gottes Wort finden wir einen Bericht über die Schöpfung. Hier sehen wir die Kraft, die das Fundament der Erde legte und den Himmel ausbreitete. Nur hier finden wir eine Geschichte der Menschheit, unbefleckt von menschlichen Vorurteilen oder menschlichem Stolz. Sie lehrt uns, wie wir eine echte Beziehung zu Gott und miteinander haben können und gibt uns starke Verheißungen, damit wir ein beständiges geistliches Leben führen können. An anderer Stelle schrieb Ellen White, Großes könnte getan werden, wenn man dem Volk die Bibel in unveränderter Form darböte. Ermahnt sie, die Bibel so zu nehmen, wie sie ist. Erleuchtung von oben zu erflehen und dann, wenn das Licht scheint, jeden kostbaren Lichtstrahl freudig anzunehmen und sich vor den Folgen nicht zu fürchten. Die Heilige Schrift ist unser Schutz. Als Jesus auf dieser Erde lebte, lehrte und predigte er das Wort Gottes. Ellen White ermahnt uns, wer Christus nachfolgt, sollte das Gleiche tun. Wie damals ersetzt man ja auch in unseren Tagen die lebendigen Wahrheiten des Wortes Gottes durch menschliche Lehren und Vermutungen. Viele sogenannte Prediger des Evangeliums erkennen nicht die ganze Bibel als inspiriertes Wort an. Sie stellen ihr eigenes Urteilsvermögen über das Wort Gottes, berufen sich bei dem, was sie lehren, auf ihre eigene Autorität und untergraben dadurch den Glauben an den Göttlichen. Ursprung der Heiligen Schrift. Den göttlichen Ursprung der Heiligen Schrift. So sehen sie überall den Samen des Unglaubens, die Menschen. Dankeschön. Die Menschen werden verwirrt und wissen nicht mehr, was sie glauben sollen. Christus sagte deutlich, dass Gottes Wort von allen Menschen verstanden werden soll und betonte die unbestreitbare Autorität der Heiligen Schrift. Auch wir sollen zeigen, dass die Bibel als das Wort des ewigen Gottes alle Streitgespräche beenden kann und Grundlage allen Glaubens ist. Wenn wir an die treuen Märtyrer denken, die bereit waren, eher ihr Leben aufzugeben als die Heilige Schrift, dann lasst uns das kräftige, lebendige Wort Gottes schätzen, lehren und predigen, bis Jesus kommt. Dann wollen wir mit David sagen können, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Ja, ein langer Text. Ein langer Text, der einige Teile hat. Am Anfang haben wir gesehen einige Beispiele von den Märtyrern im mittleren Alter, die verfolgt wurden, weil sie die Heilige Schrift so gelesen und verstanden haben, wie eigentlich sie ist und auch so verbreitet haben. Viele haben auch mit ihrem Leben bezahlt. Und ihr war wichtiger, dass sie das Wort Gottes an das Volk bringen, als ihr eigenes Leben. Nachher haben wir gesehen, einen Vergleich mit unserer Zeit heute. Wie ist denn heute? Heute wird uns keiner verfolgen, wenn wir die Bibel lesen. Aber es ist ein anderes Problem. Viele Menschen haben keine Zeit, die Bibel zu lesen. Es ist überhaupt nicht zu vergleichen mit diesen Zeiten früher. Und ein Aufruf an dich und an mich mit einer Frage: Wie stehst du zur Heiligen Schrift? Wie stehst du zum Wort Gottes? Hat das Wort Gottes in dir, in deinem Leben noch eine Position, eine Größe, eine Bedeutung? Vielleicht können wir in dieser Zeit nochmal über unsere Beziehung zu Gott und Verbindung zum Wort Gottes nachdenken und Gott bitten, dass er uns hilft. Da, wo wir vielleicht etwas vernachlässigt haben, dass Gott uns hilft, dass wir das wieder nachholen und dass wir zurückkommen zum Wort Gottes. Eine Gebetswoche ist auch eine Zeit zum Gebet. Wir werden jetzt auch miteinander beten. Hier wurde gesagt, dass wir diesen mittleren Teil, diesen Gebetsteil verlegen werden auf dieses Gebet jetzt nach dieser Lesung. Ich möchte euch ermutigen, wenn wir jetzt miteinander beten, wir werden so miteinander beten, wir werden aufstehen zum Gebet und wer möchte, er kann mit seinem Gebet vor Gott kommen. Es wird genug Zeit dafür sein. Und wenn jemand seine persönlichen Anliegen hat, was er vor Gott bringen möchte, kann er in seinem Gebet zu Gott sagen. Aber vor allem auch aus diesem Text, dass Gott uns hilft, dass wir zurück zum Wort Gottes kommen. Und wenn wir das Wort Gottes vernachlässigt haben, wegen irgendwelchen Gründen, dass Gott uns hilft, dass wir da nochmal überlegen und unser Leben nochmal ihm anvertrauen. Hier haben wir in der Lesung auch drei Punkte, Vorschläge für Gebetsanliegen. Bittet Gott euch persönlich größere Wertschätzung für und Hingabe an sein Wort zu geben. Bittet Gott diejenigen, die eurer Glaubensfamilie das Brot des Lebens brechen, mit Einsicht zu segnen. Betet für diejenigen auf der Welt, die keinen Zugang zur Heiligen Schrift haben, weil sie nicht zur Verfügung steht oder weil sie verfolgt werden. Also das sind diese drei Gebetsanliegen, die uns auch begleiten werden, was das Wort Gottes betrifft. Wir wollen zusammen beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Sabbattag, den du uns schenkst, für diese Zeit, die wir hier zusammen verbringen dürfen. Eine Zeit, wo wir gesungen haben, dir zur Ehre. Eine Zeit, wo wir gebetet haben. Eine Zeit, wo wir miteinander gesprochen haben, dein Wort studiert haben. Das ist eine selige Zeit, die du uns gibst. Wir danken dir dafür. Wir danken dir für dein Wort. Und manchmal stellen wir auch fest, dass immer weniger wir Zeit finden für eine innere Beziehung mit dir durch dein Wort. Du kennst unser Leben, du kennst unseren Alltag. Deshalb möchte ich dich bitten, dass du jedem Einzelnen hilfst. Dein Wort ist Quelle des Lebens. Und der das erlebt hat und erfahren hat, er lebt, auch geistig gesehen, in dir. Deswegen bitten wir dich, hilf uns durch diese Woche auch näher dazu zu kommen, Geschmack zu kriegen, dass wir dich näher und tiefer in deinem Wort suchen und dass wir uns vorbereiten auf die Begegnung mit dir, wie du in deinem Wort auch versprochen hast. Danke dir, lieber Vater. Segne uns als Gemeinde. Segne den Einzelnen, segne unsere Kinder und Jugendlichen. Und wir wollen zusammen mit unseren Familien bei dir sein, so wie du in deinem Wort gesagt hast, für alle Ewigkeit. auf der neuen Erde, die du neu schaffen möchtest. Bitte erfülle alle Verheißungen, die du deinem Wort gegeben hast, und hilf uns, dass wir auch Teil daran haben können. Danke dir nochmal für alles. In Jesu Namen. Amen.